Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In dieser Episode geht es um Feuermale, die tatsächlich gar nichts mit Hitze zu tun haben. Um Verbrennungen ging es nämlich in der vorletzten Folge. Heute erzählen Felix und Tatjana euch alles, was ihr zum Umgang mit Feuermalen bei euren Kindern wissen müsst, klären die Unterschiede zu anderen Hauterscheinungen auf und sprechen über die Behandlungsmöglichkeiten. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr alle wichtigen Infos aus der Folge nochmal zusammengefasst. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, findet ihr den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati. Guten Morgen, liebe Herzis.
Schönen guten Morgen an euch auch.
Tati, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte eine ganz schön vollgepackte Woche letzte Woche. Ich weiß nicht, ob wir das unseren Zuhörern schon erzählt haben, aber wir arbeiten ja aktuell an einem Buch über Kinderhauterkrankungen und ein Buch für euch, in dem wir die ganzen Themen und noch deutlich, deutlich mehr aus dem Podcast zusammenfassen und irgendwie so komprimieren in schriftlicher Form, dass ihr das zu Hause nachlesen könnt. Und das ist ein Haufen Arbeit, macht mir aber auch total viel Spaß.
Ja, Felix, ich find's auch ein super, super cooles Projekt. Ist irgendwie so zwischen Neugeborenem, Kita-Kind, Praxis und allem, was eben sonst im Leben noch zählt. Gar nicht so leicht unterzubekommen, dieses Buch. Aber wie du sagst, es macht unglaublich viel Freude. Ist ja unser gemeinsames Herzensprojekt Kinderhaut. Und ja, dass wir jetzt angefragt wurden, darüber auch einen Elternratgeber zu schreiben, das ehrt uns natürlich sehr und motiviert mich auch total, mir da die Nächte um die Ohren zu schlagen und da noch zu recherchieren und zu gucken, was alles für spannende Themen gibt. Also ja, tolle Sache. Freut euch auf das Ergebnis.
Voll, ja, Tati ist, wie ihr gerade schon gehört habt, Tati ist da, ist eh schon so eingespannt, aber sie hat ja, wie wir alle wissen, eine unendliche Energie und steht uns hier mit Rat und Tat zur Seite, sucht die ganzen Infos raus für das Buch und ich kann euch sagen, ihr könnt gespannt sein, weil da werden echt viele, viele coole Sachen drin sein, die wir auch so im Podcast noch gar nicht besprochen haben. Tati, kommen wir zur heutigen Episode. Das Thema ist Feuermale.
Oh, schade, Felix. Ich hätte jetzt gerne so eine richtig cheesige Überleitung gemacht. Ich hätte gesagt, ich bin schon ganz heiß auf das Ergebnis.
Ja, das stimmt. Feuermale, die lassen so an Hitze erinnern, oder? Da denkt man, weißt du, warum Feuermale heißen, Tati?
Sie haben definitiv nichts mit Feuer oder ja irgendwie Verletzung zu tun, sondern man hat einfach die knallrote Farbe hergenommen und gesagt, ah, das erinnert doch an Feuer, also ein rotes, feuerrotes Mal ist ein Feuermal.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei dem Thema wirklich nicht gut auskenne. Und zwar habe ich gedacht, und vielleicht ging es anderen auch so, dass Feuermale und Storchenbiss das Gleiche sind. Tati, das stimmt aber nicht, habe ich jetzt rausgefunden.
Naja, sind beides rote Flecken, häufig im Gesicht, die bei Geburt bestehen. Also ich verstehe gut, Felix, warum du oder warum vielleicht ihr auch, ihr Herzis, diese beiden Dinge, Storchenbiss und Feuermale, verwechselt. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden, aber es sind komplett unterschiedliche ja, Erkrankungen, wenn man so will.
Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, woran man so ein Feuermal genau erkennt? Du hast gerade schon gesagt, die sind bei Geburt schon vorhanden. Wie sehen die genau aus? Wo finde ich die?
Also das sind wirklich tiefrote, relativ scharf begrenzte Flecken. Also scharf begrenzt heißt, ihr könntet einen Stift nehmen und wirklich die Ränder gut abzeichnen. Im Englischen werden diese Feuermale auch Portwine Stains genannt, also Portweinfleck für alle Weinliebhaber unter euch. Das ist dieser ganz kräftige, tiefrote, ja, Dessertwein. Sage ich das richtig, Felix? Ich bin selber kein Portweintrinker. Trinkt man den nur zum Dessert oder trinkt man den auch sonst?
Ja, der ist sehr süß. Also,
der ist schon süß,
ne? Portugal. Haben den probiert und auch nicht zum ersten Mal und der ist relativ süß und deswegen trinken den viele gern sozusagen zum Nachtisch.
Okay, also so hier kleiner kultureller Einschub. Genau, aber er hat eben diese tief dunkle Farbe wie bei einem dunklen Rotwein. die Flecken beim Storchenbiss, die sind in der Regel etwas heller, sind so ein bisschen so pinklich, manchmal so leicht Aprikotfarben, so Lachsfarben eher und eben unscharf begrenzt. Da ist es häufig schwer zu sagen, wo ist die in Anführungszeichen gesunde oder normal durchblutete Haut und wo ist die rote Haut. Eine Sache außerdem, Storchenbiss, super, super häufig, betrifft die Hälfte bis zu 80% aller Neugeborenen. Feuermale wiederum nur etwa 1 von 200 neugeborenen Kindern, die mit so einem Feuermal zur Welt kommen.
Und das ist jetzt keine akademische Unterscheidung, oder? Es hat ja auch tatsächlich eine praktische Konsequenz, ob es sich hier um einen Feuermal oder um einen Storchenbiss handelt.
Absolut, das sind komplett unterschiedliche Sachen. Und auch die Prognose ist eine komplett andere. Also beides sind grundsätzlich harmlos und gutartige Blutgefäßveränderungen. Der Storchenbiss verschwindet aber in den allermeisten Fällen innerhalb der ersten so 2 bis 3 Lebensjahre. Nur Storchenbiss am Nacken kann auch mal das ganze Leben lang bleiben. Wir sehen es dann häufiger bei Männern, die ganz kurze Haare oder eben keine Haare mehr tragen, dass man am Nacken hinten so einen roten Fleck hat. Das ist der Storchenbiss.
Das ist so der Klassiker, gell?
Ja. Genau, das ist der Storchenbiss. Und das Feuermal wiederum, das ist etwas, das bleibt ein ganzes Leben bestehen, die bilden sich nicht zurück. Im Gegenteil, in den meisten Fällen werden die eher dunkler noch von der Farbe, können dann so ein bisschen so einen lila Blauton annehmen. Und meistens werden die auch im Laufe der Jahre, also so mit Beginn der Pubertät und dann mit dem Erwachsenenalter, auch etwas dicker. Also nicht mehr einfach so ein flacher Fleck, wo wenn man mit dem Finger drüber fährt, man nichts spürt, sondern da nimmt auch wirklich das darunterliegende Gewebe an Dicke zu.
Wir wollen ja heute über Feuermale sprechen, nicht über Storchenbisse, was einfach daran liegt, dass Feuermale zwar in den allermeisten Fällen harmlos sind, aber schon manchmal auch Probleme machen können. Das bedeutet, da macht es Sinn, sich so ein bisschen auszukennen. Lass uns vielleicht noch ein Wort dazu sagen, woher Feuermale kommen. Gibt es da eine erbliche Komponente? Ist es so, dass wenn ich als Vater ein Feuermal habe, dass ich das dann auch an meine Kinder weitergebe?
Ja, super spannende Frage, weil in der Tat Feuermale entstehen durch eine genetische Veränderung. Wir nennen das Mutation in der Medizin. Und diese Veränderungen in diesem Gen, das ist das GNAQ-Gen, nur für die Nerds unter euch, die das interessiert, die findet eben erst im Mutterleib während der Schwangerschaft statt. Also das ist nicht was vererbt wird. Also weder ihr als Eltern habt eurem Kind diese Veränderung vererbt, noch kann euer Kind es wiederum an eure Enkel weitergeben. Aber es ist eben eine genetische Veränderung, die dem zugrunde liegt. Also da kann niemand was dazu. Das ist einfach ja eine Laune der Natur, wenn man so will. Und diese Veränderung und diese veränderte Erbinformation führt dazu, dass sich kleinste Blutgefäße in der Hautoberfläche eben, ja, dass die sich verändern oder dass die anders gebildet werden. Diese Blutgefäße, die sich ja je nach Temperatur eng stellen und weit stellen können, sind beim Feuermal dauerhaft weit gestellt, ja. Also da fließt die ganze Zeit mehr Blut durch diese bestimmte Stelle an der Haut und deswegen ist das Feuermal auch in diesem ganz umschriebenen Bereich an der Haut eben als roter Fleck zu erkennen.
Okay, verstehe, Tati. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, dass die Feuermale eigentlich harmlos sind, aber dass sie manchmal auch Teil sozusagen eines größeren Problems sein können. Da hören jetzt sicher bestimmt viele herzlich genau hin, weil vielleicht ihr Kind ein Feuermal hat und die wollen natürlich wissen, ja, wie besorgt muss ich jetzt sein? Tati, was würdest du diesen Eltern sagen?
Also erstmal keine Panik, liebe Eltern. Feuermale an sich sind immer harmlos und ungefährlich. Es gibt aber Feuermale, wie Felix gesagt hat, wo die Blutgefäßveränderungen eben nicht nur die Haut betreffen, sondern wo auch in anderen Organen die Blutgefäße verändert sein können. Wenn euer Kind ein Feuermal hat, was an der Stirn lokalisiert ist und auch so um das Auge herum geht, dann solltet ihr frühzeitig mit eurem Kinderarzt oder Kinderärztin sprechen, denn in sehr, sehr seltenen Fällen, also man schätzt weniger als 10% der Fälle dieser speziellen Feuermale, die eben im Stirn-Augenbereich lokalisiert sind, dass da auch Blutgefäßveränderungen im Gehirn vorliegen können. Und da würde man dann auch empfehlen, dass man da weitere Untersuchungen in diese Richtung macht. Also Feuermale im Stirnbereich, um das Auge herum, solltet ihr von eurem Kinderarzt nochmal untersuchen lassen, ob da andere Veränderungen auch sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Okay, Tati, wenn ich jetzt ein Kind habe, was ein Feuermal hat, würdest du empfehlen, dass ich das grundsätzlich mal vom Kinder- oder Hautarzt angucken lasse oder kann ich da warten, bis ja irgendwelche Probleme auftreten?
Also auf jeden Fall wird der Kinderarzt natürlich im Rahmen der normalen Vorsorgeuntersuchung, bei der U-Untersuchung, wo sich ja der Kinderarzt auch immer das komplette Kind anguckt, dieses Feuermal feststellen. Und in den allermeisten Fällen ist die Diagnose auch sofort klar, da guckt man drauf, da braucht man keine weiteren irgendwie fancy Untersuchungen für, sondern das ist eine Blickdiagnose, da schaut man sich an und sagt, aha, das ist ein Feuermal, man weiß, das ist in aller Regel harmlos und dann muss man da auch nichts weiter an Untersuchungen oder an Abklärungen machen in aller Regel.
Okay, gibt es jetzt trotzdem Fälle, wo man irgendwie eine Behandlung machen würde?
Ja, auf jeden Fall, denn eine Sache ist sicherlich relevant. Feuermale, sie kommen am häufigsten im Gesicht vor. Und diese Feuermale, hatte ich ja eingangs auch gesagt, die werden im Laufe der Zeit mit Beginn der Pubertät und dann auch im Erwachsenenalter zunehmend immer dunkler, also deutlich sichtbarer. Und sie werden auch dicker, also die Haut als solche wird dicker, die können dann auch so ein bisschen so eine unebene, knotige Oberfläche bilden. Und manchmal ist es auch gerade im Gesicht so, dass auch darunterliegende Strukturen einfach wachsen können, ja. Also das kann zum Beispiel, wenn die Wange betroffen ist, sein, ja, dass der Kieferknochen ein bisschen mehr wächst als auf der anderen Seite oder dass das Zahnfleisch ein bisschen mehr wächst als auf der anderen Seite.
Weil einfach mehr Blut an die Stellen kommt und dann sozusagen mehr Nährstoffe dann da ankommen und deswegen wächst es dann, oder? So stelle ich mir das vor.
Ja, so ganz geklärt ist das nicht. Das ist vom Prinzip her sicherlich, also ja, in Teilen korrekt. Aber es scheint schon so zu sein, dass diese genetische Veränderung, die eben zum vermehrten Wachstum von Blutgefäßen führt, auch dazu führt, dass andere Gewebearten vermehrt wachsen.
Okay, verstehe. Das heißt, Feuermale, weil sie eben im Gesicht auftreten, können auch so eine kosmetische, können einfach kosmetisch störend sein, dass einfach Leute sagen, ich möchte halt eben ein symmetrisches Gesicht haben und nicht eine ganz dicke rote Wange. Was macht man da?
Ja, also das ist keine leichte Frage, ne? Weil für die Eltern, die müssen ja dann letztlich frühzeitig entscheiden, ob das Feuermal für ihr Kind im Gesicht von ihrem Kind später mal im Leben auch wirklich als kosmetisch störend empfunden wird. Und diese Entscheidung sollten Eltern auch relativ früh treffen, denn Feuermale, wenn sie denn behandelt werden sollen, aus kosmetischen Gründen, sollten auch möglichst früh im Leben behandelt werden.
Früh bedeutet?
Früh bedeutet am besten vor der Einschulung. Und zwar deswegen, weil natürlich in der Schule dann häufig auch ja Hänseleien beginnen, wenn die Kinder aus irgendeinem Grund eben ein bisschen anders aussehen. Ja, das können rote Haare sein, das kann ein Muttermal auf der Nase sein, das können große Füße sein. Also ich meine, Kinder, ja, die meinen es ja nicht böse, aber die benennen die Dinge so, wie sie sind. Und wenn etwas eben anders ist, dann wird das auch häufig angesprochen. Das heißt, in der Schule werden in der Regel Andersartigkeiten oder die Vielfalt der Menschen eher zur Sprache gebracht. Und tatsächlich bei den Feuermalen, bei diesen Blutgefäßen, weiß man, dass die eben besonders in den ersten Lebensjahren besonders gut auf die Behandlung mit dem Laser ansprechen. Und das ist auch die Behandlung der Wahl bei den Feuermalen.
Laser kennt man ja. Aber ich meine, Laser ist ja den meisten Leuten ein Begriff, wo dieses gepulste Licht auf die Haut drauf geschossen wird, um eben Hautveränderungen zu entfernen. Ich glaube, viele denken beim Wort Laser direkt an, das tut weh. Tati, wie macht man es denn mit so kleinen Kindern? Hält man die dann fest und ist es für die eine Riesenqual, da gelasert zu werden?
Die Antwort ist ja. Lasern ist unangenehm, Lasern ist schmerzhaft. Und es gibt ja auch unterschiedlichste Laserverfahren. Beim Feuermalen nimmt man sehr gerne einen sogenannten Farbstofflaser, denn dieser Farbstofflaser, der erkennt quasi nur diesen roten Farbstoff in den Blutgefäßen, erhitzt die ganz, ganz stark, ja, das passiert in ganz, ganz kurzer Zeit, wird es super stark erhitzt und dadurch werden quasi diese Blutgefäße so heiß, dass sie zusammenschrumpeln und dann im Laufe von einigen Monaten dann auch abgebaut werden vom Körper. Das ist das Prinzip, dass man nur selektiv die Blutgefäße mit dem Laser behandelt und die umliegenden Haut und Gewebe schont. Aber dieses starke Erhitzen löst Schmerzen aus. Und da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten und auch die Laserexperten darüber, wie man da bei Kindern am besten verfährt. Die einen sagen nämlich, man sollte mit dem Lasern so früh wie möglich beginnen. Am besten noch, ja, wenn die ganz kleine Babys sind, im ersten Lebensjahr. Und dann sollte da einfach möglichst viele Lasersitzungen gemacht werden. Denn je früher die Behandlung, desto besser das Ergebnis. Und am Ende erinnern sich die Kinder ohnehin nicht an diese schmerzhafte Ereignis. Es gibt wiederum dann aber auch die, und zu denen zähle ich mich auch eindeutig, die das ja als Kindesmisshandlung empfinden und deswegen auch diese Laserbehandlung wirklich nur in Narkose machen, sodass die Kinder da eben kein bleibendes Trauma, keine bleibende Schädigung zurückbehalten.
Ich sehe das genauso. Ich finde, ich bin auch ein totales Weichei, was so Schmerzen bei meinem Kleinen betrifft. Ich weiß noch, bei der Impfung, es ist eigentlich so eine harmlose Geschichte, aber mir hat es so in der Seele wehgetan, unseren Kleinen dabei zu sehen, wie er da gepiekst wird. Deswegen, ich könnte das, glaube ich, als Vater, würde ich mich da sehr schwer tun, dabei zuzusehen, wie er da irgendwie im Rahmen von mehreren Sitzungen da über echt einen, ja, das geht ja jetzt nicht, es ist nicht einmal und dann ist es weg, sondern das ist ja wirklich, das dauert, weiß nicht, je nach Größe 5 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, bis man da irgendwie die ganze Fläche abgefahren hat. Deswegen, ich bin da total bei dir. Ich würde da auch die Vollnarkose wählen, weil das einfach zu krass ist für so ein kleines Lebewesen.
Also ich meine, ich habe das selber auch schon bei mir ausprobiert. Wie fühlt sich der Farbstofflaser an? Und das ist wirklich vergleichbar, wenn man so ein Gummiband nimmt und wirklich, wirklich voll anzieht und so richtig auf die Haut da schnalzen lässt. Und eben, wie du richtig sagst, Felix, je nach Größe dieses Feuermals, also der Durchmesser von so einem Farbstofflaser, von einem Schuss, hat, ja, so sagen wir Pi mal Daumen 5 mm. Und je nachdem, wie groß dann die Fläche ist, könnt ihr euch vorstellen, kann ich bei den größeren Feuermalen ja bis zu 100 Schuss brauchen, um diese ganze Fläche einmal zu behandeln. Und es ist nicht mit einer Sitzung getan, Felix, ganz richtig, sondern man braucht mindestens, ja, so 4 bis 8 Behandlungen, ungefähr im Abstand von so 4 bis 8 Wochen. Das heißt, diese Behandlung zieht sich auch über einige Jahre, denn ich kann die Laser oder sollte die Laserbehandlung auch wirklich nur in der dunklen Jahreszeit machen, also irgendwo zwischen Oktober und März, denn, wenn die Haut gebräunter ist, kann der Laser auch schlechter diesen roten Blutfarbstoff in den Blutgefäßen erkennen, zum einen. Und zum anderen, wenn ich frisch gelasert bin und in den Wochen danach mich der Sonne aussetze, dann können dauerhaft braune Flecken zurückbleiben. Und deswegen wird eben nur in der dunklen Jahreszeit gelasert. Also 4 bis 8 Behandlungen ungefähr pro Feuermal. Und das Ganze im Abstand von wiederum 4 bis 8 Wochen. Das heißt, da seid ihr sicherlich einige Jahre dabei. Und deswegen, wenn ihr vor der Schule fertig werden wollt, wäre so der ideale Zeitpunkt, um die Behandlung zu beginnen, das zweite Lebensjahr. Hat auch den Hintergrund, dass wenn man die Behandlung in Narkose macht, da gibt es zwar leichtere Formen der Narkosen oder speziell für Kinder geeignete Narkosen, aber trotzdem, Narkosen, weiß man, wenn die sehr früh im Leben stattfinden, können sie die Gehirnentwicklung der Kinder negativ beeinflussen. Und deswegen würde man das gerade bei so einem Wahleingriff, weil das ja kein medizinisches Problem, sondern in erster Linie ein kosmetisches Problem ist, würde man diese Narkosen lieber erst ab dem zweiten Lebensjahr machen.
Ja, ich denke, genau diese Sorge ist auch die manche Ärzte eben verleiten lässt, es ohne Narkose zu machen. Aber ich habe da meine Position. Ich könnte da nicht daneben sitzen bei diesen vielen Sitzungen und da dabei zusehen, wie da mein Kind, wie du sagst, von diesem Schnalzschmerz da mal ums Mal irgendwie gequält wird. Ich würde mich, denke ich, auch für die Narkose entscheiden. Aber bin auch gespannt, was ihr herzlich dazu sagt. Schickt uns gern eure Meinungen, finde ich super interessant. Auch ob wir Ärzte vielleicht manchmal zu abgebrüht sind. Das haben wir nämlich auch gerade gefragt, ob wir nicht manchmal auch zu abgebrüht sind, ob wir wollen sozusagen das jedes Risiko bis aufs letzte, jedes letzte Risiko reduzieren und nehmen dafür vielleicht auch in Kauf, dass Kinder vielleicht auch traumatisiert werden, weil sie eben solchen solchen Schmerzen ausgesetzt werden.
Gut, aber an der Stelle auch, um natürlich die Kollegen und Kolleginnen da so ein bisschen auch in Schutzsitz zu nehmen, das sind keine Kinderquäler, sondern die Idee ist ja eben die, dass man möglichst früh im Leben dieses Feuer mal behandelt, um ein möglichst gutes Outcome zu haben. Also das passiert in bester Absicht für die Kinder. Und man ist eben, ja, die Kinder können das ja nicht in der Form artikulieren. Und dann ist so ein bisschen ja auch eine philosophische Frage, ob dieses schmerzhafte Ereignis von den Kindern wirklich vergessen wird, hat es irgendwelche längerfristigen Folgen, ja oder nein? Und da, glaube ich, können wir uns als Ärzte und ja als Eltern auch unterschiedliche Positionen vertreten. Aber ich denke trotzdem, dass sowohl bei den Ärzten als auch bei den Eltern das immer im besten Interesse der Kinder geschieht. Ja.
Auf jeden Fall, denke ich auch. Und wie du sagst, ist am Ende eine philosophische Frage auch. Ja, was zählt die Zukunft, wenn man sich dafür die Gegenwart sehr schwer macht? Aber lass uns da vielleicht nicht noch tiefer einsteigen, obwohl es sehr, finde ich, ein sehr spannendes Thema ist, sondern zu noch einer Frage kommen. Und zwar würde mich interessieren, Tati, man kennt es so ein bisschen vom Lasern von Tattoos, dass die dann am Ende nicht so ganz weg sind, sondern dass die irgendwie so, dass da das Allermeiste weg ist. Aber dass man, wenn man genau hinguckt, schon immer noch das Tattoo-Pigment irgendwie erkennen kann. Wie ist es bei den Feuermalen? Gehen die ganz weg vom Lasern oder muss man damit rechnen, dass man eben bei genauen Hingucken dann doch noch einen Rest sieht?
Also, je früher man anfängt mit der Behandlung, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist sicherlich richtig. Wir wissen, dass wenn die Behandlung ja vor Schuleintritt, so in der Regel vor 7 Jahren begonnen wird, dass man dann die besten Erfolge erzielen kann. Und in der Tat erzielt man auch gute Erfolge bei den meisten Kindern. Also wir sagen so ungefähr 80% der Kinder erfahren mindestens eine 50%ige Ablassung. Aber daran sieht man schon, also ganz weg geht es beim Großteil der Kinder nicht. Bei ungefähr 10% sieht man am Ende wirklich gar nichts mehr. Da verschwindet der Fleck komplett. Und bei wiederum 10%, muss man aber auch sagen, bringt die Laserbehandlung gar nichts. Aber ihr seht, okay, also 10% und 10%, beim einen funktioniert es super, man sieht gar nichts mehr, bei 10% funktioniert es gar nicht und alle anderen, die 80%, die dazwischen liegen, ja, habt ihr auf jeden Fall eine Ablassung, aber die kann eben unterschiedlich stark ausfallen. Grundsätzlich sprechen Feuermale im Gesicht, wo ja die meisten zum Glück sind, besser an als zum Beispiel Feuermale an Armen oder Beinen. Aber da muss man ja auch sagen, Arme und Beine kann man ja in der Regel auch ganz gut einfach mit Kleidung bedecken, wenn man sagt, man möchte nicht, dass das von anderen gesehen wird. Im Gesicht ist es halt immer präsent, weshalb sich da viele Eltern dann doch auch für eine Laserbehandlung für ihr Kind entscheiden. Ich glaube, eine Sache, Felix, die auch noch wichtig zu sagen ist, neben dem eigentlichen Ansprechen, also wie gut funktioniert die Therapie, muss man sich auch die langfristigen Erfolge dieser Behandlung angucken. Denn, und das sage ich auch den Eltern immer dazu bei der Aufklärung, es kann schon sein, dass diese Flecken über die Jahre, also im Erwachsenenalter, dann auch wieder etwas dunkler werden, weil sich durch diese genetische Veränderungen, die lässt sich ja nicht weglasern oder wegbehandeln, die bleibt, sich auch immer wieder Blutgefäße neu bilden können. Das ist nicht bei allen Kindern der Fall, aber eben doch bei einigen. Und dann müsste man zu einem späteren Zeitpunkt im Leben die Laserbehandlung auch nochmal wiederholen.
Tati, das bedeutet, aus der heutigen Folge nehme ich mit, dass Feuermale in erster Linie ganz harmlose, ganz häufige Stellen bei Kindern sind, die schon bei der Geburt vorhanden sind, dass man sich da eigentlich keine großen Sorgen machen muss, weil die nur wirklich selten mit sozusagen größeren Problemen im Zusammenhang stehen können. Aber dass sie auch Stellen sind, die irgendwo zum Kind dazugehören, dass man sich damit auch anfreunden muss als Betroffener oder als Betroffene, weil auch die Behandlung in den allermeisten Fällen nicht dazu führt, dass die Feuermale ganz weggehen.
Klar, man muss sich mit dem Fleck ein Stück weit anfreunden. Und wir, zum Glück leben wir ja auch in einem Zeitalter, in dem Body Positivity und Vielfalt immer mehr gefeiert wird und auch akzeptiert wird in der Gesellschaft. Und trotzdem, liebe Eltern, ich empfehle euch, wenn euer Kind ein Feuer mal im Gesicht hat, lasst es behandeln, denn es kann später wirklich kosmetisch problematisch werden für die Kinder. Lasst es behandeln.
Super wichtiger Punkt, Tati. Danke, dass du das für unsere Herzen nochmal rausgehoben hast. Ihr könnt übrigens auch in unserem Newsletter die ganzen Infos aus der heutigen Folge nochmal nachlesen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es ja doch relativ viel war. Und ansonsten, Tati, bleibt uns noch der Ausblick auf die nächste Woche. Was für ein Thema hast du da für uns vorbereitet?
Also aus gegebenem Anlass dachte ich, besprechen wir mal die Läuse. Mir hat ja unsere Mikrobiom-Folge mit dem großen Krabbeln so viel Freude gemacht, dass ich dachte, wir widmen eine Folge komplett diesen kleinen Krabbeltierchen auf unserer Kopfhaut und werden uns dann alle kollektiv, wird es uns jucken. Da freue ich mich schon drauf.
Ich freue mich auch drauf, Tati. Und ich hoffe, ihr Herzis freut euch auch drauf. Nächsten Donnerstag ist es soweit. Und bis dahin, auf Wiedersehen.
Macht's gut.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B-Braun-Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unser Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.